Ist die Frage,
Wie steigen wir ein?
wie steigen wir ein?
Am Anfang war das Wort. Und
Und das
das Wort
Wort?
war bei Gott. Das Wort war Gott. Nein, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Katharina, wer bist du?
Oh, Josephine, wie schön, dass du fragst. Ich bin Katharina, ich bin Miniaturkünstlerin und außerdem auch allerbeste Freundin von dir, möchte ich zumindest hoffen. Du bist zumindest meine beste Freundin.
Du bist auch meine beste Freundin. Wir sind mehr als beste Freunde. Wir sind ziemlich beste.
Ja, wir sind die besten Freunde, wo gibt, würde ich schon fast behaupten. Und deswegen haben wir, wie so viele Menschen, die sich selber für wahnsinnig witzig und gewitzt und kompetent und eloquent halten, beschlossen, wir sollten einfach mal unsere Gespräche aufzeichnen. Da ist noch niemand drauf gekommen. Das Format heißt Podcast und es ist relativ neu und ich glaube, wir haben da eine kleine Nische entdeckt, wo noch nicht so viele Leute drin sind. Was denkst du, Josephine?
Absolut. Also wir leben im Endzeitkapitalismus und deswegen dachten wir, wir müssen alles vermarkten und auch unsere Freundschaft.
Naja, also im Moment verdienen wir kein Geld hiermit, aber ich warte jede Sekunde auf die HelloFresh-Deals. Aber bevor wir zur Monetarisierung kommen, würde ich auch noch einmal gern von dir wissen, wer du bist, weil manche Leute wissen ja vielleicht, wer ich bin. Ich bin irgendwie so eine olle Tante, die so kleine Sachen baut. Aber was machst denn du? Wer bist du? Warum bist du hier? Warum sprichst du in dieses Mikrofon? Warum gibst du dich mit mir überhaupt ab?
Das ist eine gute Frage. Du, vielleicht beenden wir das Projekt. Nein, ich bin die Josephine und ich darf die beste Freundin dieser großartigen, kreativen, innovativen, teamfähigen Miniaturkünstlerin sein.
Öl.
Wir
Öl für
kennen
meine
uns.
Seele, Balsam für meine Niere. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Wir kennen uns. Das
Wir
stimmt.
kennen uns. Wir kennen uns seit der späten Schulzeit, würde ich sagen. Wir sind keine Kindergartenfreunde, was schade ist. Was wären wir für ein cooler Trupp im Kindergarten
Oh, wir
gewesen?
wären die Bad Bitches im Kindergarten gewesen. Ich war in der Mäusegruppe. In welcher Gruppe warst du?
Ich war auch erst in der Mäusegruppe und dann musste ich, wie so oft, auf Entschluss meiner Eltern Kindergarten wechseln und bin dann in die Rennschnecken gekommen.
Die Rennschnecken dann
Ja,
wirklich.
und ich wollte immer bei den Waschbären sein, aber. Da sagte man zu mir, nein, du bist eine Rennschnecke, das sehen wir schon von weitem.
Aber was hattet ihr denn für verrückte Kindergartennamen? Weil wir hatten halt so Mäuse, Bären. Das Verrückteste war noch ein Marienkäfer. Und bei euch gab es Waschbären und Rennschnecken.
Rennschnecken, Waschbären, Kobolde und dann gab es die Drachen. Und die Drachen
Okay.
waren die Hortkinder, die schon in der Grundschule waren, also die Erwachsenen im Prinzip.
Wow.
Und wenn man Eltern hatte wie ich, die einen einfach ewig nicht abholen, dann durfte man nach seiner Zeit bei den Rennschnecken noch 2 Stunden bei den Drachen chillen. Und deswegen bin ich auch so geworden, wie ich bin.
Mir wird
Nein.
so vieles klar. Es fällt mir wie Drachenschuppen von den Augen.
Aber genau, wir sind Schulfreunde, wir sind Theaterfreunde,
Theaterliebhaberinnen, würde ich schon fast sagen.
Kunstliebhaberin und Liebhaberin der Seele des anderen.
Auch nicht nur deine Seele, Josephine.
Stop it. Und ich studiere Literaturwissenschaften, zumindest tue ich so. Und deswegen unterhalten wir uns manchmal sogar über Wörter.
Ja, manchmal was mit Substanz sogar. Also du
Ja.
kannst extrem toll über Literatur und Geschriebenes herziehen und lästern auch, was ich eine wunderschöne Eigenschaft finde. Ich kenne wenige Leute, die so intellektuelle Witze machen können wie du und dann trotzdem im nächsten Satz über einen Furz lachen.
Na,
Und
das
das ist
ist.
schön. Das ist eine Ambivalenz, die, da könnte ich mich reinlegen.
Ja.
Ist Ambivalenz das richtige Wort, Frau Literaturwissenschaftlerin? Ich finde, Ambivalenz ist ein sehr schlaues Wort und manchmal verwende ich es falsch, glaube ich.
Das finde ich ist in dem Kontext nicht so schlimm. Ich habe mal 2 Monate das Wort Gunen falsch verwendet. Das war schlimmer.
Das stimmt, das war extrem lustig.
Ich studiere Literaturwissenschaften und bin irgendwie auch beim Radio. Und deswegen dachten wir uns, wir können auch noch ein Mikro in unsere Freundschaft holen.
Ja, wir öffnen unsere Freundschaft für ein Aufnahmegerät. Beziehungsweise zwei Aufnahmegeräte, die wir gerade maximal professionell an Buntstifte getaped haben, damit wir die so halten können, wie so ein dünnes Mikrofon, mit dem man Straßenumfragen macht. Das gefällt mir immer gut.
Aber was ist so der Inhalt unseres Podcasts? Ist es einfach nur darüber, wie sehr wir uns lieben und wie großartig die jeweils andere Person ist? Auch.
Definitiv.
Aber es gibt in unserer Freundschaft ein wunderschönes Ritual, was wir mit euch teilen wollen. Katharina, möchtest du über dieses Ritual sprechen?
Ich möchte sehr gerne darüber sprechen. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Da war ich im Fitnessstudio, glaube ich. Und ich war gerade an diesem Gerät, wo man so die Beine auseinanderdrückt und dann irgendein Herr mittleren Alters immer so Augenkontakt zu einem hält. Nun ja, und jedenfalls, ich habe aber mit dir auf WhatsApp geschrieben währenddessen. Und bei dir war gerade irgendwas ganz im Argen und dir ging es einfach nicht gut. Und du warst der festen Überzeugung, das komplette Leben ist für die Tonne.
Normaler Mittwoch.
Absolut normaler Mittwoch. Aber ich dachte mir, an diesem Tag, I won't have it, wie der Brite sagt. Und habe gesagt, Josephine, du schreibst mir jetzt sofort 3 Dinge, die gerade in deinem Leben gut sind. Die können so klein und unbedeutend wie auch nur geht sein. Aber ich möchte, dass du jetzt 3 Sachen sagst, die okay sind und die das Leben lebenswert machen. Und das hast du dann getan. Ich weiß nicht mehr, was es in dem Moment war. Ich glaube, es war auch einfach so Dinge wie, ja, ich atme. Toll.
Immer noch.
Eine Qual. Aber ja, das war so eine Art erweitertes Dankbarkeitstagebuch, weil wir haben das dann nämlich angefangen, jeden Tag zu machen. Du hast mir 3 schöne Dinge von dir erzählt, ich habe dir 3 schöne Dinge von mir erzählt. Und jetzt haben wir uns gedacht, wie wäre es, wenn wir das noch mehr ausweiten und das mit allen Menschen teilen, die aus irgendeinem Grund bei diesem Podcast hier gelandet sind und sich jetzt fragen, wer sind diese 2 merkwürdigen Frauen und wieso ist der Ton nur so semi-gut?
Das ist Atmo, würde ich sagen.
Das gehört zu der handgemachten Atmosphäre, die wir hier versuchen zu kreieren.
Genau. Und ich meine, dieses Teilen der 3 schönen Dinge des Tages ist zum einen natürlich auch schön gewesen, weil wir uns dann gegenseitig auch immer erinnert haben und ein bisschen gezwungen haben. Und dadurch, dass man mitbekommt, was die andere Person gerade so an positiven Dingen aus ihrem Tag ziehen kann, man am nächsten Tag vielleicht sich auch denkt, oh, jetzt begegnet mir diese kleine, schöne, vielleicht eigentlich unbedeutende Sache aber auch. Und jetzt habe ich sie sofort mit was Positivem verknüpft, weil ich weiß, das hat die Katharina gestern glücklich gemacht. Und jetzt macht es mich auch glücklich. Oder dass man einfach auch mal wieder mehr Fokus bekommt für ein paar Dinge, die man sonst so übersieht. Und deswegen dachten wir, vielleicht ist es einfach eine schöne Sache, das mit mehr Leuten zu teilen und dann zu erfahren auch, was macht euch glücklich an einem random Dienstag.
Ja, absolut, weil ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass die Welt sehr oft, und ich kann es nicht poetischer ausdrücken, komplett Arsch lutscht. Und da gibt es oft nicht so viel dran zu ändern. Und ich möchte auch gar nicht abrutschen in so ein, sei einfach dankbar für dein Leben, finde deinen inneren Frieden so. Nee, es gibt schon auch sehr viel an Systemen und äußeren Einflüssen, was scheiße ist und was geändert gehört. Aber dennoch kann es uns, glaube ich, sehr helfen, auch in unserem kleinen Mikrokosmos zu gucken, was gibt es hier für schöne kleine Dinge, die mir irgendwie, egal wie schief gerade vielleicht alles läuft oder auch wie schön es gerade bei mir ist, kann ja auch mal sein, dass es einem mal gut geht und man einen guten Tag hat. Who knows? Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Dass man auch in dem Fall sich auf schöne Dinge konzentriert und vielleicht wieder ein bisschen mehr lernt, sich zu freuen.
Ja, das ist eigentlich das, was wir lernen wollen, uns zu freuen. Und das Schlechte darf man im Leben und vor allem auch in seinem Alltag, glaube ich, immer anerkennen und auch aussprechen. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht in so eine toxische Positivität hineinrutscht und so tut, als wäre alles super. Aber eben besonders an den Tagen, wo es einem nicht gut geht, anzuerkennen, boah, heute lief nichts. Aber trotzdem gab es 3 kleine Momente und die waren toll.
Genau so nämlich.
Und daran wollen wir euch teilhaben lassen. Und ihr dürft aber frei entscheiden, ob ihr teilhaben wollt.
Ja, ihr könnt ja währenddessen auch, also vielleicht findet ihr ja auch die Dinge, die wir hier erzählen, die wir schön finden, total scheiße. Also wenn ich jetzt erzähle, die Gänseblümchen freuen mich so. Vielleicht gibt es jemanden, der hört das und denkt sich, boah, ja, die Gänseblümchen, Kackblumen, so scheiße, mit vielen weißen Blättern. So klein, ich hasse kleine Blumen, weiß ich ja nicht. Also, aber so Hass kann ja auch was Befeuerndes sein. Aber vielleicht wollen wir mal erklären, wie wir uns das so gedacht haben. Wie willst du's?
Ich übernehme mal die Künstlerin.
Die Künstlerin hat sich verknotet. Die Künstlerin liegt weinend in der Ecke.
Das ist in Ordnung. Da holen wir die Künstlerin gleich wieder raus. Eigentlich ganz simpel, wir teilen unsere 3 schönen Dinge, nicht unbedingt des Tages oder der letzten Zeit, der letzten Woche, je nachdem, welches Intervall wir für diesen Podcast hinbekommen und wollen das mit euch teilen. Und das einzig Wichtige, was es jetzt zu fragen gibt, ist, Katharina, was waren deine 3 schönen Dinge in der letzten Woche?
Josephine, ich präsentiere sie dir. Meine allererste schöne Sache, über die ich mich sehr gefreut habe, war die wahnsinnig alberne, ulkige Zugbegleiterin, die ich gestern in einem ICE von Hannover nach München im Lautsprecher hatte, die wirklich sehr gut gelaunt war. eine angenehme Stimme hatte, wo ich mir auch dachte, hier einen kleinen Zugbegleiterin-Podcast könntest du auch mal machen. Anja hieß sie, glaube ich. Und sie hat die ganze Zeit so Durchsagen gemacht wie, ja, sehr geehrte Damen und Herren, Rauchen am Bahnsteig ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen gestattet. Die sind nicht an den Türen meines Zuges, sondern da, wo der Maler ein gelbes Quadrat gelassen hat. Oder auch so, wenn Sie Hunger oder Durst haben, dann kommen Sie doch mal im Bordbistro vorbei. Die Kollegen dort, die haben so viele Sachen in ihren Kühlschränken, die verkaufen die sogar. Ja, und die hat irgendwie keine Durchsage machen können, ohne dabei nicht zumindest ein bisschen Schalk dabei zu haben. Das fand ich sehr schön. Die zweite Sache, die mir gerade sehr gefällt und die mich glücklich macht, sind geringelte Kniestrümpfe. Ich möchte ja gar nicht so viel mehr dazu fügen. Das macht mich einfach froh. Und die dritte Sache ist eine, die ich jetzt ausführen möchte. Und sie geht wie folgt. Ich bin leidenschaftliche Schatzfinderin. Die Schätze, nach denen ich dabei Ausschau halte, sind aber selten dann Goldmünzen oder Trüffelpilze, sondern mein Interesse gilt ganz anderen Kostbarkeiten. Es handelt sich um kleine und runde und schnörkelige Wunderwerke der Natur. Die sind mal gestreift und mal einfarbig, mal ein buttriger Gelbton und dann auch wieder ein zartes Rosa. Manchmal sind sie klein und kugelig und die anderen sind groß und türmen sich ehrgeizig und kegelförmig auf. Ich spreche von Schneckenhäusern. Kleine architektonische Meisterleistungen, die Mutter Natur einfach mal so eben raushaut. Nicht mal aus Angeberei, sondern einfach, weil sie es kann, nehme ich an. Und ich kann mir stundenlang ihre Windungen bewundern und ihre schimmernde Oberfläche betasten und sie mit Wasser befüllen und diesen ganz kleinen, leisen Gluckern zuhören. Wenn man sie in die eine Richtung dreht und mit einer Drehung in die andere Richtung, kann man das Wasser wieder so ganz sachte herauströpfeln lassen. Und an dieser Stelle ist vielleicht auch ganz gut zu erwähnen, dass ich nur unbewohnte Schneckenhäuser sammle. Aber mit meiner stattlichen Sammlung leerstehender Molluskenschalen bin ich mittlerweile sowas wie die deutsche Wohnen für Weichtiere. In meiner Kollektion befinden sich Exemplare, die fast so klein sind wie ein Stecknadelkopf und andere, die schon beinahe bequem eine dreiköpfige Familie benutzen könnte. Kleiner Exkurs in ein uns allen vertrautes Online-Lexikon hat übrigens ergeben, dass die größte bekannte Schneckenart den schönen Namen Große Rüsselschnecke oder lateinisch auch Syrinx aruanus trägt. Ne? Hast du gelacht? Anus, habe ich gesagt. Ja, die ernährt sich vor allem von großen Vielborstern. Da haben die Rüsselschnecke und ich auch so einiges gemeinsam, weil ich so einen großen Vielborster habe ich letztens auch nach einer durchsichtigen Nacht in meinem Bett vorgefunden. Naja, das Gehäuse der Rüsselschnecke kann bis zu stolze 90 cm lang werden. 90 cm, ja, das ist fast so groß wie du, Josephine. Und ich frage mich ja dann so, wie macht man das? Braucht man da schon eine Baugenehmigung für so einen riesen Oschi von Haus? Und wo im Indischen Ozean befindet sich das Bauamt? Weil da wohnt nämlich die große Rüsselschnecke. Wie dem auch sei. Ob groß oder klein, ein Häuschen, das man praktischerweise auf dem Rücken trägt und in das man sich zurückverkrümeln kann, sobald die Welt einem zu bunt wird. Sowas wünsche ich mir auch mindestens 4,5 Mal am Tag. Leider bin ich physiologisch nicht dazu in der Lage, kalkhaltige, spiralförmige Auswüchse am Rücken zu produzieren. Bisher funktionieren nur Riesenpickel. Aber I'm getting somewhere. Und naja, bis mein Schrumpfapparat, mit dem ich mich verkleinern und eins meiner gesammelten Schneckenhäuser besiedeln kann, erfunden und patentiert ist, gehen wohl leider noch ein paar Jahre ins Land. Deswegen bleibt mir vorerst nur übrig, mich aus der Ferne in diese kleinen, feinen, kringeligen Meisterwerke der Baukunst hineinzuträumen und sie zu besingen, so wie heute, in einer Ode an das Schneckenhaus.
Das war so schön.
Ich mache in letzter Zeit ganz viel Schatzsuche, weil ich hasse Spazierengehen. Mhm. Aber ich kann mich austricksen und sagen, ich gehe nicht spazieren. Ich gehe auf große Suche und dann gehe ich ans Seeufer und finde dort so viele riesige Wasserschneckenhäuser, die alle leer sind und die ich alle einsammle wie eine Verrückte. Und ich habe dann Tupperdosen voller Schneckenhäuser in meinem Rucksack, die ich dann auch alle in ein Wasserseifenbad gebe und dann säuberlich bürste und dann trocknen lasse. Und ich habe jetzt auch angefangen, so ein bisschen Schmuck daraus zu machen, dass ich so die mit Epoxidharz so bepinsle, damit sie fester und härter werden und nicht so schnell zerbrechen würden. Und ich möchte aber auch gerne zum Beispiel Miniaturen in Schneckenhäuser bauen. Ich möchte die gerne möblieren. Ich habe auch ein so ein großes Schneckenhaus, was auch so ein bisschen spitz nach oben hinzuläuft von so einer Wasserschnecke. Und da ist die Fassade rausgebrochen. Und ich kann es kaum erwarten, da eine kleine Schneckenwohnung reinzubauen. Einen kleinen Kamin obendran, vielleicht einen Vorgarten, solche Dinge.
Das ist so schön.
Und ich mag es so gerne. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was dieser Podcast überhaupt ist. Aber dennoch, so Dinge zu nehmen, die vermeintlich wertlos sind oder unwichtig, aber darin so eine ganz, ganz besondere Kostbarkeit zu sehen, wie in der Schönheit eines kleinen Schneckenhauses, das man am Wegrand findet und das einen irgendwie zum Träumen und Weiterdenken anregt und inspiriert.
Ich glaube, das, was daran auch einfach so schön ist, was sich auch durch all deine Videos zieht, ist einfach, glaube ich, wieder so den kindlichen Blick dafür zu bekommen, Faszination intensiv zu betreiben.
Auf alle Fälle.
Jetzt, ich finde, man muss nicht mal unbedingt besonders schlecht gelaunt oder trübselig durch seinen Alltag gehen, um irgendwann mal festzustellen, dass man so ein bisschen diese Fähigkeit verliert, ernsthaft fasziniert zu sein. Und dieses sich konzentrieren auf sowas Kleines wie so ein Schneckenhaus, was man als Kind ja tatsächlich total cool fand, wenn man eins gefunden hat. Und dann auch gerade, wenn man so diese ganz, ganz kleinen gefunden hat und sich dachte, oh, das muss eine Babyschnecke gewesen sein. Das wieder einzuüben und sich zu denken, es ist doch so schön, dass es sowas Kleines gibt, was eine ganz eigene Welt ist.
Ja.
Ein Haus.
Ja, ein Haus, ein Häuschen. Diese Fähigkeit zum Staunen, das ist es, glaube ich.
Ja.
Und zum Wundern. Es gab ja früher auch so Wunderkammern, so ein bisschen die Vorläufer von Museen, wo Leute, die irgendwie viel gereist sind oder auch einfach Leute kannten, die viel gereist sind und das Geld hatten, um den Sachen abzukaufen, dann lauter Kram gesammelt haben von aller Welt. Schädel, komische Schmetterlinge, Nashorn, Hörner, also Dinge, die man auch jetzt nicht unbedingt heutzutage noch sammeln sollte, wenn man nicht ganze Arten ausrotten möchte. Aber so einfach irgendwelche kuriosen Gegenstände, in denen man was Wunderbares und auf eine positive Art Merkwürdiges gesehen hat und das man dann ja irgendwie ganz besonders präsentieren wollte und über das man sich gewundert hat, im besten Sinne des Wortes. Schneckenhäuser, prima Sache. Mal ein bisschen mehr nach Schneckenhäusern Ausschau halten. Nur die Unbewohnten bitte mitnehmen.
Und die Bewohnten von der Straße weg und auf die nächste Grünfläche tragen. Die sind manchmal so langsam.
Ihnen ein kleines Blatt anbieten. Schnecken, großartige Tiere. Josephine, jetzt habe ich lang genug geredet über Mollusken und ihre Behausungen. Jetzt würde mich aber interessieren, was ist denn deine heilige Dreifaltigkeit der Schönheiten des Alltags? Keine. Alles ist schlimm.
Die Welt ist schrecklich.
Ich bin Traurigkeit.
Die eine Sache ist, ich habe in den letzten ein, zwei Wochen, glaube ich, wieder meine Liebe für Wachs entdeckt. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Wachs, aber ich weiß gar nicht, ob das peinlich ist, wenn wir jetzt sagen, wann wir den Podcast aufnehmen und der dann im August rauskommt. Aber gerade war Ostern. Und ich habe mich zum einen daran erinnert, Osterkerze. Ich habe in meiner Kindheit wahnsinnig viel Zeit, glaube ich, damit verbracht, so Osterkerzen und Kommunionskerzen zu basteln.
Ich auch.
Sehr gut. Und es ist eigentlich so eine tolle Sache mit diesen Wachsplättchen so. Also das riecht einfach gut, es fühlt sich gut an. Und diese Sache, die man sich irgendwann mal abgewöhnt, wenn man denkt, muss jetzt irgendwie auf Druck erwachsen werden mit 25. wenn man so nervös veranlagt ist und gern so mit Kerzen, die am Tisch stehen und dann immer so in das Wachs reingreift. Und dann kann man diese Muscheln machen, die man so aus den Fingerkuppen formt und irgendwann wird man dann dafür geschimpft, weil der Tisch immer schrecklich aussieht danach. Und dann gewöhnt man sich's ab und die letzte Woche haben meine Fingerspitzen sich ja wirklich in jedes Teelicht hinein getaucht, was zu finden war. Und das hat mich einfach sehr glücklich gemacht, Wachs. Also einfach auch wieder mehr mit Fingern in Teelichtern spielen. Das Aufforderung.
Sehr, sehr schön. Und Josephine, eins sei dir versichert, wenn wir mal zusammen wohnen, du darfst an meinem Tisch mit so viel Wachs spielen, wie du möchtest. Und ich werde dich niemals dafür schimpfen.
Und deswegen sind wir befreundet, weil bei dir darf ich so sein, wie ich bin.
Bei mir darfst du sauen. Mm. Bei mir darf Schokolade auf dem Sofa gegessen werden, weil hier wird gelebt.
Oh Gott, Schokolade auf dem Sofa. So wild bin ich nicht.
Ja, jetzt wird's sündhaft. Jetzt mach mal weiter.
Ja.
Was ist das Nächste?
Dann, ich habe mir neue Wanderschuhe gekauft. Und es geht jetzt gar nicht so um den Kauf des Schuhs, obwohl er natürlich symbolisiert, dass ich, also diesen Sommer werde ich ja jeden Berg besteigen, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ich finde es nur schön, weil ich habe letztes Jahr tatsächlich das Wandern für mich entdeckt. Was wild ist, weil ich bin jemand, der Wandertage in der Schule tatsächlich gesprengt habe, weil ich nach 20 Minuten angefangen habe zu heulen und gefragt habe, ob ich nach Hause darf. Ich durfte nicht. Und jetzt gehe ich anscheinend da gerne hoch, vermutlich einfach, weil da wenig Menschen sind. Ähnlich wie Deine Zugbegleiterin hat mich, der Bergschuhfachverkäufer, sehr glücklich gemacht, weil in einer Zeit, in der man ja so gewohnt ist, sich entweder Dinge aus dem Internet zu bestellen oder eben in einen Laden hineinzugehen, aber vorher schon enorm recherchiert zu haben, was man mit rausnimmt und eigentlich wenig Verkäuferkontakt hat oder Verkäuferinnenkontakt, ist der Bergschuh tatsächlich etwas, wo man sich denkt, vielleicht frage ich nochmal, was sind meine Bedürfnisse bezüglich Berg- und Wanderschuh? Und das war so schön, diesen Sozialkontakt mit dem Verkäufer zu haben. Ich habe allerdings das Gefühl, dass, also ich bin mit ihm jetzt schon vertrauter als mit einigen meiner Ex-Freunde. Denn er hat meiner Meinung nach mich sehr intime Fragen gestellt, wie zum Beispiel, denkst du viel nach beim Wandern? Oder schwitzt du stark und schnell an den Füßen?
Mm.
Da habe ich mich gefragt, wollen sie mir nicht erstmal einen Kaffee ausgeben, bevor sie mich sowas fragen? Aber ich habe jetzt ganz tolle neue Bergschuhe und mich hat der Kaufakt glücklich gemacht aufgrund dieses Verkaufsgesprächs. Und ich freue mich einfach jetzt viel rauszugehen. Und die eigentlich schöne Sache, die ich diese Woche gelernt habe, es ist vielleicht ein bisschen komplex, warum es mich so glücklich gemacht hat. Aber Kathi kennt mich ja sehr gut.
Sagt man.
Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Und ich bin Mensch, also ich wäre wahnsinnig gern mysteriös. Und ich bin es, glaube ich, wirklich überhaupt nicht. Nicht mal so wie... Nicht mal so ein bisschen?
Nein.
Nee. Manchmal bilde ich es mir ein, aber ich bin es nicht. Und also auch wenn ich mir manchmal vornehme, verschlossen zu sein, damit ich cool und abgeklärt wirke, damit Leute mich fragen so, Josephine, was geht eigentlich in dir vor? Meistens platzen die Informationen über mein Leben sowieso einfach so aus mir heraus. Normalerweise bin ich wirklich sehr viel auch damit beschäftigt, am nächsten Tag darüber nachzudenken, wie sehr hassen mich eigentlich alle Menschen, mit denen ich gestern gesprochen habe. Und falls ihr euch manchmal fragt, warum kommt denn so lange kein Koffervideo? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Katharina in einer endlosen Telefonschleife mit mir festsitzt, bei der wir ergründen müssen, ob mich meine Sozialkontakte von gestern hassen, ist sehr hoch.
Da wird jeder Wortwechsel nochmal in Retroperspektive zerpflückt und analysiert. Und ich nehme dabei meistens die Rolle ein, die sagt, nein, Josephine, du bist okay, beruhig dich. Aber sprich weiter, ich unterbreche dich ja. Das ist ja fürchterlich.
Nee, tu das gerne. Und deswegen, wenn kein Video kommt, vermutlich bin ich dran schuld. Und diese Woche hatte ich aber zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, wirklich einen Moment, wo ich zu 100% in einem Arbeitskontext geovershared habe. Also wirklich. Aber ich habe es am nächsten Tag nicht bereut, weil ich habe in dem Moment tatsächlich gemerkt, ja, ich gebe gerade etwas über mich preis. Und es ist eigentlich nur mir ein bisschen unangenehm. Also es war jetzt nichts sehr Intimes, aber es war schon einfach privat und die Leute hatten eine unglaublich gute Zeit, während ich mich ein klein wenig zum Affen gemacht habe, möchte ich sagen. Und im Nachhinein finde ich diesen Moment so wunderschön und dieses sich loslassen können von der Scham am nächsten Tag, etwas extrem Privates irgendwann mal preiszugeben, ich finde das wunderschön, weil vermutlich ist es ja genauso, dass wenn wir uns daran erinnern, welche Momente mit anderen Menschen hatten wir, in denen Menschen, mit denen man gar nicht so close ist, einfach mal was von sich preisgegeben haben. Eigentlich blickt man immer sehr liebevoll auf diese Momente und auch auf die Menschen. Und es ist einfach schön, sich so diese kleinen Momente der Verletzlichkeit, der Offenheit und vielleicht auch der Peinlichkeit. Einfach gebt euch hin, setzt euch zum Wohle des Arbeitsklimas. Mal kurz die Clownsnase auf und bereut es nicht am nächsten Tag. Und das fand ich so schön und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht verfliegt und du nächste Woche mit mir nochmal ergründen musst, dass nicht jeder meiner Kollegen mich jetzt hasst. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich ein wunderschöner Moment diese Woche, wo ich mir am nächsten Tag dachte, ja, war ein bisschen privat, aber war in Ordnung.
Das finde ich wahnsinnig schön. Das ist ja auch so ein Zeichen so für irgendwie, dass man sich weiterentwickelt, wenn man merkt, ich kann mich zum Affen machen und mich danach aber nicht hassen.
Ja, also ich meine, man sollte natürlich nicht komplett seinen sozialen Filter ausschalten und ich weiß nicht, auf der Beerdigung von Oma Frieda kann man ja vielleicht auch mal überlegen, wie viel Bespaßung wollen die anderen Menschen gerade, wenn man merkt, der Raum verlangt es, vielleicht. Aber natürlich immer so zu gucken, oder macht man jetzt mit den Dingen, die man preisgibt, tatsächlich irgendwie anderen Leuten so ein unwohles Gefühl, weil es vielleicht nicht zur Stimmung passt, aber nee. Einfach auch mal vielleicht sagen, nee, gestern war ich einfach eine lustige Anekdote im Alltag der anderen Menschen und es ist in Ordnung.
Das, was du sagst, ich finde das irgendwie sehr, sehr schön und ich kann das auch sehr fühlen. Und also mir hilft es in solchen Situationen. Also wenn ich mich dann zum Beispiel schäme für, wie habe ich mich gestern verhalten, habe ich vielleicht zu viel von mir preisgegeben, dann versuche ich, das so zu betrachten, wie ich das bei anderen Menschen sehen würde. Und ich persönlich, ich freue mich ja immer wahnsinnig, wenn Leute von sich erzählen und wenn Leute vielleicht auch schnell mal irgendwas erzählen, was, wo man vielleicht sagen würde, oder das ist aber privat. Ich finde das immer ganz toll. Und wenn wir ehrlich sind, es hat doch niemand Bock auf Smalltalk. Und dann freue ich mich doch, wenn da jemand kommt und mir irgendwie von seiner menschlichen Unzulänglichkeit erzählt, weil das uns ja dann auch verbindet, weil ich ja dann auch merke, so guck mal, die andere Person ist auch nur ein Mensch und ist irgendwie sympathisch und nahbar und wir müssen uns hier nichts vormachen. Deswegen, ich finde das richtig schön. Da kannst du, glaube ich, stolz auf dich sein.
Oh, das waren sehr schöne Dinge von dir. Das waren wahnsinnig schöne Dinge von mir.
Natürlich waren das schöne Dinge von dir.
Ja.
Ein Mann, der deine Füße anfasst. Wachs, Waxplay und
Jetzt
peinlich sein.
sexualisiere doch meine drei schönen Dinge nicht so.
Du, ich sexualisiere deine drei schönen Dinge schon seit Jahren. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Das stimmt überhaupt nicht.
Nein. Nicht, dass die Leute jetzt hier was denken. Am Ende denken die Leute was, Josephine.
Das ist nie gut, wenn Leute angefangen haben, etwas
Nee.
zu denken.
Nee, nee, nee. Schnell aufhören damit.
Ja.
Hört auf. Psst. Aus.
Ja, nee, denken ist nicht gut.
Mm-mm.
Was aber wahnsinnig schön ist und was unser beider Leben auch sehr begleitet, ist das Lesen. Und denken und lesen hat ja auch wirklich gar nichts miteinander zu tun.
Nee.
Kein bisschen. Und deswegen dachten wir, dass wir auch unsere momentan literarischen Begleiter mit euch teilen. Denn irgendwie gehören sie auch zu den drei schönen Dingen. Ist immer eher so ein extra.
Eine kleine Spaßrubrik.
Ja, aber.
Aber sowas, was vielleicht ja auch inspirieren kann. Weil ich finde das auch immer schön zu hören, was andere Leute gerade konsumieren, sei es jetzt an Serien oder Literatur oder Musik, weil das vielleicht auch meinen eigenen Horizont dann ein bisschen erweitert. Und dann gucke ich mir das mal an, lese ich mir dieses Buch durch und dann gefällt es mir total gut und ich entdecke was Neues. Oder ich hasse es, das kann auch sein. Aber in jedem Fall habe ich eine neue Erkenntnis gewonnen.
Aber ich würde dich einfach mal ganz intim fragen, was liegt denn auf Ihrem Nachttisch, Frau Raab?
Auf meinem Nachttisch liegt, es liegen mehrere Sachen. Aber ich glaube, wenn Sie darauf hinaus wollen, welche Literatur auf meinem Nachttisch liegt, ich lese gerade wahnsinnig gerne Bücher von Terry Pratchett. Das ist jetzt kein so ein krasser Geheimtipp. Das ist ja einer der, oder er war einer der etabliertesten Fantasy-AutorInnen, die es so gibt oder gab. Allerdings macht er nicht diese bierernste Fantasy, die so irgendwie mit, oh, Ritter, die sich selbst ernst nehmen und Jungfrauen vor Drachen retten und Literatur, sondern es ist sehr lustig und es nimmt auch das Fantasy-Genre und auch ganz viele verschiedene Genres ganz viel auf den Arm. Es ist sehr viel britischer Humor und ich muss ganz oft wirklich beim Lesen lachen. Ich habe jetzt schon drei Bücher von ihm gelesen aus seinem Scheibenweltzyklus. Die Scheibenwelt ist eine imaginäre Welt, die er sich ausgedacht hat. Die ist flach und die steht auf dem Rücken von vier Elefanten und die vier Elefanten stehen auf dem Rücken einer großen Schildkröte. Die heißt Groß Arthuin und die kriecht unaufhörlich durchs Universum. Und ich hatte meinen Einstieg mit dem Roman Wachen, Wachen und dann habe ich. Was habe ich danach gelesen? Das Licht der Fantasie und die Farben der Magie. Und jetzt lese ich gerade Gevatter Tod, allerdings auf Englisch. Also auf Englisch heißt das Ganze Mort, Mort. Und ich habe sehr viel Spaß an der englischen Fassung, weil, also ich muss sagen, die deutschen Bücher sind auch, die sind wahnsinnig gut übersetzt. Ich finde, der Job des Übersetzers wird auch gerne ein bisschen außen vor gelassen, aber die machen richtig wichtige Arbeit. Aber es ist trotzdem so, man liest diese Bücher und denkt sich, ah, verdammt, hier wäre jetzt ein Wortwitz gewesen im Englischen, der beim Deutschen nicht funktioniert. Und ja, man hat Freude an beiden Versionen. Jetzt probiere ich gerade die englische aus. Naja, Mort. Es geht um den Tod, den Sensenmann, der eben auch eine Gestalt ist, die in der Scheibenwelt vorkommt. Und das ist ganz toll, weil er redet immer nur in Großbuchstaben. Und es sind dann so Sätze wie, ja, seine Stimme klang wie aufeinander klappernde Bleisargdeckel. Und das macht ganz viel Freude. Und der Tod sucht sich, naja, einen Azubi. Und das ist Mort. Und Mort darf dann auch mal die Sense benutzen und mit dem Pferd des Todes namens Binky ausreiten. Und es ist so schön, weil es fällt halt genau in meine Kategorie von Genre und Humor, weil es ist makaber auf seine Art, es ist auch lustig, es ist liebevoll. Wir haben die Figur des Todes, der Sensenmann in seinem schwarzen Umhang, der dann aber gärtnert in seinem Garten. Der ganze Garten ist schwarz, die Kohlköpfe sind schwarz, die Tulpen sind schwarz, der Karpfenteich ist schwarz. Aber es ist so seine Art, irgendwie zu versuchen, etwas zu kreieren. Und ich finde das ganz herzig. Und ja, generell Terry Pratchett, ich bin gerade erst so am Anfang dieses ganzen Literaturkosmos von ihm. Aber ich habe so viel Spaß wie lange nicht mehr. Es löst in mir ähnliche Gefühle aus wie Walter Mörs lesen. Ich würde die beiden jetzt nicht so krass miteinander vergleichen, aber ich würde grundsätzlich sagen, wer Walter Mörs, nochmal, ich würde grundsätzlich sagen, wer Walter Mörs mag, der mag bestimmt auch Terry Pratchett. Das kann ich allen nur ans Herz legen. Und ich glaube, ein wirklich guter Einstiegsroman in die Scheibenwelt ist Wachen, Wachen oder Night Watch heißt der, glaube ich, im Original. Also die meisten Romane bauen gar nicht aufeinander auf, aber es gibt so wiederkehrende Figuren. Ja, ganz toll, ganz viel Freude, sehr lustig.
Das Cover sieht auch richtig gut aus. Es liegt nämlich gerade vor uns und ich muss sagen, sieht geil aus.
Ja, diese Cover sind alle gezeichnet von, ich glaube, das war immer der gleiche Zeichner. Und auf den Covern passiert wahnsinnig viel. Also es sieht auch auf seine Art so ein bisschen lustig, trashig aus. Aber es gibt ganz viel zu entdecken. Es ist bunt, es ist ereignisreich, es ist fast, naja, ein Wimmelbild würde ich nicht sagen. Aber ja, es ist wild auf alle Fälle.
Schön. Ich denke, es kommt auf einige TBRs von Menschen.
Lest Terry Pratchett und bestellt ihn euch nicht auf Amazon. Das wäre mein einziger Hinweis, sondern geht in eine Buchhandlung eures Vertrauens.
Und führt sagt, dort ein Fachgespräch.
Führt mit dort ein Fachgespräch.
Dem der Buchhändlerin.
Ja, und dann sagt er nämlich so, hier, pass auf, kannst du mir dieses Buch bestellen? Und dann sagt die Person, ja, natürlich. Und dann ist das nämlich am nächsten Tag da. Und dann könnt ihr das dort abholen. Und wenn ihr euch dann entscheidet, ich will es doch nicht haben, müsst ihr es auch nicht kaufen. Das ist so viel besser als online bestellen. Ihr könnt sogar in der Buchhandlung anrufen und die bestellen euch das. Und es ist am nächsten Tag da. Macht das mal. Fick Amazon. Ja, das ist mein Literatur-Liebesbrief. Unformulierter Liebesbrief gewesen. Terry Pratchett, Gevatter Tod von der Scheibenwelt. Was ist denn deine, Josephine?
Meine Literaturempfehlung, oder ich weiß gar nicht, ob es unbedingt eine Empfehlung ist, aber es ist zumindest das, was ich jetzt die letzten 1 bis 2 Wochen gelesen habe. Und es wird jetzt etwas melodramatisch, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem wir aufzeichnen, befinde ich mich in einer Phase, nennt man es Liebeskummer, weiß ich nicht, auf jeden Fall Herzschmerz.
Das ist mir neu.
Ja, da hat Katharina noch nie anhören müssen, die letzten 1,5 Jahre. Aber wie gesagt, es ist die Phase des Herzschmerzes. Und ich habe jetzt in der Herzschmerzphase tatsächlich Lyrik für mich entdeckt. Und ich war ganz okay im Deutschunterricht und ich studiere ja, wie gesagt, irgendwas mit Büchern, Wörtern, was weiß ich. Und ich habe um Lyrik immer so einen richtigen Bogen rumgemacht, weil ich dachte mir so, boah, nee, schreib's einfach auf, bitte. Will ich nicht so. Und in Phasen, in denen man sich selbst für ganz schrecklich bestraft hält, spricht Lyrik tatsächlich doch mal anders zu einem. Gerade Herzschmerz ist so ein lächerliches Gefühl.
Es ist erniedrigend.
Es ist erniedrigend, es ist lächerlich, es ist peinlich, dass man so ein Gefühl als Mensch über 14 noch haben muss.
Und es tut physisch weh. Es tut wirklich physisch weh, finde ich, so ein Herzschmerz. Ja. Und das Fiese ist auch, es ist so dein ganz eigener Schmerz. Niemand sonst versteht den.
Ja.
Also denkt man, außer, ist auch irgendwie so. Außer?
Eben Lyriker. Und da habe ich jetzt komplett intellektuell zur Gesamtgedichteausgabe von Reklam von Heinrich Heine gegriffen. Und ich möchte nicht unbedingt sagen, kauft euch jetzt demnächst alle die Gesamtausgabe und lest jedes Gedicht von Heinrich Heine. Aber was ich wirklich einfach schön fand in den letzten 2 Wochen, ist, sich so ein bisschen in seinem Herzschmerz zu vergraben, aber dann eben so ein wunderschönen gelbes Reklamheft, nicht, dass es jetzt Werbung ist, aber trotzdem, zur Hand zu nehmen und sich in seinem lächerlichen Herzschmerz etwas intellektuell zu fühlen und dann so Gedichte über unerwiderte Liebe zu lesen. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie ein sehr dramatisches Adele-Lied hören, aber es ist ein bisschen ruhiger, es ist ein bisschen in sich gekehrter und es macht, ich muss sagen, ich finde es nicht besonders intellektuell, was ich da mache, aber es ist so eine pubertäre Leidenslust, in die man sich da hineingeben kann.
Das ist ein sehr schönes Stichwort, pubertäre Leidenslust, weil ich kann es total gut nachfühlen. Aber mach erst mal fertig, deine Heine Lobhudelei.
Ja, also wie gesagt, ich meine, es ist ein Mann des 19. Jahrhunderts und in einigen der meisten Gedichte. Muss man natürlich auch sagen, das Frauenbild von Heinrich Heine, ja, also Frauen sind alle irgendwie schöne Engel und sehr viel mehr Persönlichkeit haben die nicht, aber das Leiden, mein Gott, dann steht er da halt immer irgendwo an irgendwelchen Häusern wie so ein Creep und guckt durchs Fenster und ist so, mein Gott, warum liebt sie mich nicht? Und man denkt sich, na, vermutlich, weil du vorm Fenster stehst wie so ein Creep und reinschaust. Aber genauso fühlt sich unerwidert Verliebtsein halt an. Man fühlt, I'm just a creep.
Ja.
Und
I'm a weirdo.
Und ich bewundere Menschen, die Liebeskummer oder Herzschmerz rationalisieren können und das abhaken können und einfach sagen können, ja, mein Gott, ist halt nicht so passiert, wie ich wollte.
Oh, finde ich aber auch merkwürdig, wenn das jemand kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich dann, ganz ehrlich, so Schmerz, so rationalisieren, da frage ich mich, ob das nicht dann auch meistens Verdrängung ist. Aber da geraten wir jetzt vielleicht auch zu sehr in die Psychologie rein.
Ja.
Ich glaube, die meisten Leute leiden auf eine peinliche Art, dann vielleicht auch einfach sehr versteckt und privat. Und das hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist gut. Das hat schon der Pumuckl gesagt.
Eben, auch ein großer Lyriker.
Oh ja.
Und, ach, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich die Empfehlung aussprechen müsste. Wie gesagt, lest jetzt alle demnächst alle Heinrich-Heine-Gedichte. Aber vielleicht manchmal so ein bisschen diesem Schmerz nachgeben. Nicht zu sehr. Und also im Sinne von, dass man sich jetzt wirklich in eine ausgewachsene Depression hineinsteigert.
Nur eine kleine Depression.
Eine nicht ganz ausgewachsene.
Die kleine Depression für den Alltag. Ein Depressionsimbiss quasi.
Eine Teenager-Depression. Nein, aber ich meine nicht, dass man sich jetzt wirklich komplett hineinfallen lässt und sich wirklich einredet, das Leben endet mit der Tatsache, dass mich dieser eine Mensch jetzt nicht genauso toll findet wie ich. Aber einfach ein bisschen hineinfühlen und ach, lass doch den Liebesschmerz, falls ihr gerade einen habt. Falls ihr keinen habt, umso besser. Dann lest irgendwas Lustiges, Satirisches, Bestes. Aber einfach mal mit Lyrik begleiten.
Ja, ich meine, das ist ja auch gar kein Empfehlungssegment, was wir hier haben.
Ja.
Das ist ja kein, hier sind die heißen Literaturtipps des Monats. Sondern es geht ja einfach darum, womit wir uns beschäftigen.
Ja.
Wenn wir es empfehlen würden, super. Aber wenn nicht, dann nicht. Und ja, das... Ich glaube, einen Schmerz und ein Gefühl irgendwie umzuwandeln in Kunst, sei es jetzt Poesie oder Gemälde oder Musik, selbst wenn die Kunst scheiße ist, ist, glaube ich, was sehr Gesundes, sehr Menschliches und sehr Notwendiges auch. Und auch eine Möglichkeit, um mit anderen Leuten, die vielleicht einen ähnlichen Schmerz durchmachen, in Kontakt zu treten und sich nicht mehr ganz so alleine zu fühlen. Weil ich glaube, wir kennen das ja alle, wenn's uns schlecht geht und wir liegen im Bett und hören Creep von Radiohead. Und denken uns, ja, ich bin auch so einer und du bist schön wie eine Feder und ich bin scheiße. Und da können wir alle irgendwie mitfühlen. Und ich finde so Kunst produzieren und auch konsumieren, die über Gefühle geht, die wir gerade vielleicht auch nachfühlen können, das schafft Verbindungen und Gemeinschaft. Deswegen schöne Sache. Heinrich Heine.
Jetzt waren wir in der Vergangenheit. Was war die letzte Woche schön? Was lesen wir gerade? Was haben wir gerade fertig gelesen? Aber wir dachten uns, wir machen auch so ein kleines futuristisches Segment in diesem Podcast, in dem wir uns einen kleinen, liebevollen, dummen, skurrilen Gedankenwunsch an die Zukunft, an eine Traumwelt ausdenken und uns gegenseitig erzählen, was wir uns so vorstellen könnten, was... Ich weiß gar nicht genau, was diese Kategorie sein soll. Ich glaube, wir wollen einfach eine kleine Kategorie zum Blödeln haben.
Das stimmt. Für Unsinn und Wahnsinn und Irrsinn.
Und das ist sie. Die skurrile Utopie. Wollen wir sie mal betiteln? Vielleicht kriegt es noch einen ganz anderen Namen. Mal schauen. Aber heute, für diese Folge, hat die Katharina sich ausgedacht, was sie sich für die Zukunft wünscht vielleicht.
Ganz genau. Ich präsentiere heute zum ersten Mal in diesem Podcast und ich freue mich sehr. Die skurrile Utopie. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich pitche jetzt an dich, Josefine.
Mhm.
Ich bin gespannt, ob du dir auch so eine Zukunft vorstellen könntest oder ob das vielleicht komplett gegen deine Vorstellungen geht. Und ich pitche hier gerade was, was für dich die Dystopie schlechthin wäre.
Mhm.
Wir werden sehen. Hurra! Diesen Sommer steht mal wieder die Herrenfußball-WM an. Skurrilerweise in den USA. Ich persönlich hätte ja die ganze Zeit Angst, dass der Ball während einer Schießerei getroffen wird und platzt. Und dann muss ein neuer angeschafft werden. Das kostet alles ein Heidengeld, aber das soll jetzt hier nicht unser Problem sein. Eigentlich will ich nur sagen, mich juckt diese Fußball-WM nicht. Fußball juckt mich nicht. Jedes Spiel, in dem ein Ball involviert wird, Volleyball, Basketball, Völkerball, Abschlussball, das kann mir alles gestohlen bleiben. Im Sportunterricht war es erniedrigend und zum Zuschauen ist es sterbenslangweilig. Aber es gibt eine Ausnahme. Und die heißt Brennball. Mein Gott, wie habe ich Brennball geliebt? Josephine guckt angeekelt. Das ist ja großartig. Da haben wir mal wieder einen Unterschied in unseren Vorlieben festgestellt.
Du Monster!
Josephine, ich erzähle dir jetzt ausführlich, warum ich Brennball so geil finde. Die Frau hat Tränen in den Augen. Oh mein Gott. Ich habe Brennball geliebt. Rings um die Turnhalle. An den Wänden wurde ein Parcours aus Sprossenwänden und Turnkästen und Schwebebalken und sonstigen Kram aufgebaut. Das war dann durchspickt von so ein paar blauen Matten vom Mattenwagen, auf den man nie klettern durfte. Das waren die sicheren Zonen. Und dann hat man einen Ball so weit weg wie möglich von sich geschleudert und ist wie eine Bescheuerte durch diesen Parcours gerannt, um so weit wie möglich zu kommen, während dann die gegnerische Mannschaft versucht hat, den Ball so schnell wie möglich einzufangen und ins sogenannte Feuer, nämlich in einen Hula-Hoop-Ring in der Mitte der Turnhalle zu befördern, um dann aus voller Kraft zu schreien, verbrannt! Und wehe, du warst nicht auf einer sicheren blauen Matte, weil dann war dein Arsch nämlich sowas von verkohlt. Und jetzt kommen wir zu meiner Forderung an die Zukunft, zu meiner skurrilen Utopie, meinem Wunsch ans Universum. Ich verlange eine Brennball-WM. Mit den hitzigsten Turnieren, die Welt je gesehen hat. Mit Parcours, die sich gewaschen haben. Ich weiß nicht, was der Plural von Parcours ist. Parcours, die sich gewaschen haben. Ihr wisst schon, das ist dann halt nicht mehr so eine olle Sprossenwand und so ein lahmer Turnbock, über die man irgendwie klettern muss, sondern das sind Wassergräben. Ah, von mir aus auch mit Piranhas drin. Das sind glühende Kohlen, eine Slalomstrecke, die man auf dem Rücken eines wilden Ebers absolvieren muss. Ich will keine Fußballvereine mehr, ich will Brennballvereine namens Furio Colonia und Hexensabbat. Ich will gefüllte Stadien, ich will tausende Leute in der Fankurve, die besoffen und wie aus einer Kehle grölen, verbrannt! Da gäbe es was zu gucken. Da gäbe es was zu tun. Wie langweilig sind bitte 22 Männer, die einem einzelnen Ball hinterher trippeln? Nee, im Brennballstadion, da wäre herrliches Chaos. Es wäre viel mehr Spannung, viel mehr Nervenkitzel. Es wäre ereignisreich an allen Ecken und Enden des Spielfelds. Da gäbe es was zu gucken. Leute, die im Graben ertrinken oder die vom Eber niedergetrampelt werden. Die Menschheit ist meiner Meinung nach komplett falsch abgebogen, als sie Fußball zum großen Sportereignis erklärt hat. Ich fordere die Brennball-WM. Wenn man uns schon Brot und Spiele begleitend zum Weltuntergang bietet, dann sollten die Spiele doch wenigstens ein bisschen ballern.
Amen.
Josephine, ich nehme mal an, du bist komplett anderer Meinung als ich. Ich lese Hass für Brennball aus deinen Augen, Entsetzen, Ekel und den dringenden Wunsch, mir die Freundschaft zu kündigen.
Ganz so schlimm ist nicht, weil ich bin ehrlich, im ersten Moment habe ich Brennball mit Völkerball verwechselt. Nein,
Völkerball, Schlimmste.
Ja, und also da dachte ich ganz kurz, mit wem teile ich mir hier jetzt gerade einen Podcast? Völkerball, schrecklich. Brennball finde ich nicht ganz so schlimm wie Völkerball. Kann ich auch nicht drüber reden, über Völkerball. Aber auch Brennball, ich habe jetzt keine durchgehend positiven Erinnerungen an Brennball, denn ich erinnere mich, dass man immer über diese Kästen hüpfen musste.
Ja.
Und ich möchte jetzt auch gar nicht so über Sportunterricht reden. War schwierig für mich, aber ich glaube, ich bin öfter gegen den Kasten gehüpft als oben drüber. Und ich fand es immer ein bisschen demütigend, dann wieder zurückgehen zu müssen, wenn die verbrannt gerufen haben. Allerdings, ich habe mich jetzt gerade reingedacht, dass genauso wenig, wie ich bei der Fußball-WM mitmachen muss, muss ich ja bei der Brennball-WM mitmachen.
Das ist absolut korrekt. Du kannst in der Fankurve sein und verbrannt rufen.
Eben. Und da wäre ich vielleicht tatsächlich wieder dabei. Also, wenn ich mich nicht in den Spielenden hineindenke, sondern in den Zuschauenden, der alles besser weiß, und dann so, das war noch gar nicht verbrannt.
Mir vor dann die Verbrannt-Kamera. Ich weiß ja nicht, wie das ist beim Fußball. Ja, aber das, da hätte ich einfach sehr viel Freude dran. Man könnte so kreativ sein bei diesem Parcours. Mhm. Und jetzt, ich weiß, da würden jetzt Leute kommen und sagen, na, das ist ja im Grunde Baseball. Aber nein, das ist Quatsch. Die haben nämlich beim Baseball, die haben halt nicht so coole Stationen und Hindernisse, sondern die rennen ja im Grunde auch nur im Kreis. Und Baseball ist sowieso das irgendwie mit den Runden. Und ein Spiel geht mehrere Jahre. Ich habe einmal bei einem Baseballspiel zugeguckt. Das war irgendwie cool, aber auch wahnsinnig ermüdend. Und ja, es gab, wie gesagt, einfach keine Hindernisse. Und man hat, als man den Baseball erfunden hat, hat man dem Brennball alles, was ihn geil macht, genommen. Und ich würde sagen, make Baseball great again. Make it
Brennball
again. Burnball, wie der Amerikaner sagt. Und ich hätte da irgendwie viel Freude dran. Also einfach wieder so ein bisschen mehr Sportarten, die Spaß machen in so einem Stadion-Kontext. Also zum Beispiel auch, wieso spielen wir nicht mal wieder Fangen? Wieso spielen wir nicht einfach mal Fangen in der Allianz Arena? Das wäre witzig.
Zurück zu der Kreativität des Parcours. Da könnte man ja tatsächlich sagen, man nimmt das einzig Geile an den Hunger Games. Nämlich, dass jedes Jahr oder so, nicht jedes, ich weiß gar nicht.
Das Töten?
Nee, aber was schon cool ist, ist, dass die jedes Jahr eine andere Arena hatten.
Ja.
Also ich sag mal so, die Allianz Arena sieht jedes Jahr gleich aus.
Das ist absolut richtig.
Sieht immer aus wie so ein komisches Schlauchboot. Aber auch nur von außen. Von innen sieht es halt aus wie ein Fußballfeld. Also muss wohl beim Fußball auch so sein, dass es auch so aussieht. Aber da hätten dann Szenografiestudenten
Hallo.
Und Studentinnen endlich was zu tun.
Ja, und man könnte also ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt die Arena, sondern halt dieser Hindernisparcours, der kann halt dann immer neu gestaltet sein. Und das Tolle ist, man sagt den SpielerInnen vorher nicht, was die Hindernisse sind, dann kommen sie an und sehen, oh nein, nicht der Vogelspinnengraben. Und da müssen sie dann durch. Und es ist eine böse Überraschung jedes Mal. Und sie werden natürlich auch gut entlohnt. Also ich würde sagen, so wie der durchschnittliche Herrenfußballer wird dann auch der durchschnittliche Brennballspieler einfach gut bezahlt für den geilen Scheißjob, den er da macht.
Ich glaube, das ist aber zum Beispiel auch ein Sport, da könntest du super einfach gemischte Teams machen.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Da könntest du gemischt geschlechtliche Teams, weil du hast ja auch, du hast ja das Fangteam und dann hast du das Rennteam. Und irgendwas hatte ich mir auch noch gedacht. Genau, ich fände es auch wahnsinnig gut, dass du halt in diesem Parcours immer so, also klettern und sich durchhangeln und Kriechaufgaben hast, aber dazwischen auch immer mal wieder so eine fiese Geschicklichkeitsspielaufgabe oder so, dass man mal kurz auf sich sammeln muss. Das ist dann vielleicht ein bisschen wie Biathlon, wo du erst wie ein Bescheuerter langläufst, um dann auf einmal ganz still zu stehen und dich konzentrieren und dann im besten Fall ins Schwarze zu treffen beim Schießen. Ja, ich glaube, da gäbe es ganz viel Potenzial. Und ich finde es schade, dass in den Brennball nicht so viel investiert wird, wie es damals in den Fußball investiert wurde.
Ja, die Frage ist, hast du eigentlich recherchiert, ob es nicht doch Brennballvereine gibt?
Nein, und ich werde das genau jetzt tun. Einen Moment. Wir gehen kurz in die Recherche. Oh mein Gott, das ist die beste Website, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Oh, die ist sehr 2005.
Oh mein Gott. Ich kann jedem Menschen, der gerade diesen Podcast hört, nur empfehlen, brennball.de einzugeben. Weil das ist die wunderschönste Website, die ich jemals gesehen habe. Ja, das ist sehr 2000.
Oh, da bewegen sich Dinge auf der Webseite.
Da bewegen sich Dinge. Da ist ein Schläger, der einen Tennisball schlägt. Brennball in Würzburg. Brennballschläger kaufen. Brennball für Anfänger. Brennball regeln.
Brennball es gab in bei Brennballschläger. Ist das Goethe? Nein.
Ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist jetzt. Ah ja, aber gut, die Website ist auch aus den 2000ern, weil es hier finde ich gerade den Bericht zum Brennballturnier in München am 19. Oktober 2002.
Das ist schon ein bisschen her.
Insgesamt sind 3 Mannschaften angetreten. Es gab die finnische Mannschaft Suomen Pupujusit, Pupujusit aus München, die Mannschaft Spiros aus Würzburg und die Mannschaft Grün wirkt ebenfalls aus München.
Also ich würde sagen, eine Grundcommunity ist da, jetzt müssen wir es nur noch groß machen.
Ja, ich finde, also das wird dann... Weil dieser Podcast wird natürlich zum erfolgreichsten Podcast im deutschsprachigen Raum werden. Das bedeutet, dann können wir irgendwann ein Fantreffen machen und da wird einfach auf brutalst Brennball gespielt, ohne Rücksicht auf Verluste.
Mhm.
Du musst nicht mitspielen.
Ach so, stimmt.
Wir setzen dich auf so einen Turm, den Schiedsrichter beim Tennis haben. Mhm. Und du kriegst ein Megafon und kannst dann immer verbrannt schreien.
Das gefällt mir außerordentlich.
Ja, und ich will aber ins Gemenge, ins Handgemenge. Ich möchte nicht das Fangteam sein, ich möchte das Rennteam sein.
Mhm.
Wenn du mir einen Parcours gibst, dann werde ich zu so einem kleinen Border Collie, der irgendwie wahnsinnig gern so Agility-Training macht und so irgendwie über Wippen läuft und durch Tunnel kriecht. Da habe ich ganz viel Spaß dran. Das würde ich gerne machen.
Mhm. Also du hast mich überzeugt. Du hattest mich, als ich dann geschnallt habe, dass es nicht um Völkerball geht, war ich schon milder gestimmt. Und als ich dann verstanden habe, dass ich auch einfach nur zugucken kann und Bier trinken währenddessen und pöbeln, dachte ich mir, bin ich dabei.
Das dachte ich mir nämlich schon. Das freut mich. Und eins kann ich dir versichern, zwei Dinge kann ich dir versichern. Die erste ist, ich würde niemals ein positives Wort über Völkerball verlieren. Die zweite Sache ist, ich habe es schon gesagt und ich wiederhole es nochmal, an meinem Tisch darfst du mit so viel Wachs spielen, wie du möchtest.
Und das ist schön.
Und ich finde auch, mit diesen zwei Versprechen an die Zukunft können wir eigentlich wieder uns und euch auch entlassen aus dieser allerersten Folge des Podcasts, die noch überhaupt keinen Namen hat. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschalten habt, wenn ihr eingeschalten habt. Wenn ihr nicht eingeschalten habt, dann hört ihr das sowieso nicht. Also mit euch rede ich überhaupt nicht. und ich freue mich auch sehr, dass du und ich, wir angefangen haben, das hier gemeinsam zu starten und in Mikrofone zu reden. Und ich finde, das ist genau das, was die Welt gebraucht hat. Um ehrlich zu sein, ist es auch das, was vor allem wir gebraucht haben. Ich freue mich ein bisschen auf die Zukunft. Sei sie mit oder ohne Brennball, sie ist auf alle Fälle mit dir. Und ich hab dich lieb und ich küsse dein Herz. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Amen.